Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ich bete am Anfang. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, dass du da bist, dass du uns so sehr liebst und dass du deswegen für jeden Einzelnen heute ein Wort hast. Und ich möchte dich bitten, dass du durch mich sprichst und dass du unsere Herzen öffnest, dass wir dein Reden zu uns hören können. Amen. Vor, weiß ich nicht, eineinhalb Wochen oder so bin ich morgens im Wohnzimmer gesessen. Das mache ich meistens, wenn das ganze Haus noch ruhig ist, zumindest unser Stockwerk. Die Großeltern oben sind wahrscheinlich schon munter. Und dort lese ich meistens in der Bibel. Habe so eine Andachtszeit, wo ich auch bete. Und ich habe da in 2. Könige gelesen, eine Geschichte, die ich schon kannte natürlich, aber schon nicht gelesen habe. Und ich habe das voll spannend gefunden und habe mir gedacht, bah, über das möchte ich mal predigen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, ich bin überzeugt, dass die häufigste Art, wie Gott zu uns redet, ist, wenn wir sein Wort lesen, die Bibel. Und wenn du sagst, hey, ich möchte eigentlich Gott zu mir reden hören, ich möchte seine Stimme hören, dann lies in der Bibel. Ich bin überzeugt, dass er das macht. Ich war diese Woche auch auf einer Frauenkonferenz und es war echt mega. Wir hatten krasse Sprecherinnen. Aber das, wo ich sage, wo Gott am deutlichsten zu mir gesprochen hat, war, wie ich dort im Hotelzimmer morgens meine Bibel gelesen habe. Und ich hoffe natürlich, dass Gott mich auch gebraucht, um zu euch zu sprechen. Aber das ist kein Ersatz, um selber die Bibel zu lesen und den Heiligen Geist durch die Bibel zu euch sprechen zu lassen. So, jetzt möchte ich euch natürlich verraten, um welche Geschichte es geht. Für die, die die Bibel schon öfter gelesen haben, die kennen sie wahrscheinlich, es geht um Naaman. Die Geschichte ist in 2. Könige 5 zu finden und kurzen Hintergrund. Es ist, in Israel gibt es bereits ein Königtum, aber es ist auch schon gespalten. Also es gibt das Nordreich Israel, da sind 10 Stämme und dann gibt es das Südreich Juda, da sind 2 Stämme übrig geblieben. Und dann hat es immer 2 Könige gegeben, die waren auch nicht immer die besten Freunde und rundherum waren auch noch lauter Völker. Also es war ja damals sehr unruhige Zeit. Ist immer noch sehr unruhige Zeit, gerade in dieser Gegend, aber es war schon früher auch nicht anders. Und unsere Hauptperson, Naaman, ist kein Israelit, ist auch nicht aus Juda, er ist Syrer. Manche Bibelübersetzungen steht Aram, früher hat man das Aram genannt, also er ist Syrer. Und von Beruf ist er Heerführer noch. Also wirklich eigentlich eine Person, wo die Israeliten den nicht so gern gehabt haben. Ja? Weil da hat es immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen manchmal auch gegeben. Und der Naaman war da wahrscheinlich mitten dabei als Heerführer. Das hindert Gott aber nicht, dass er mit diesem Mann Geschichte schreibt. Eine ganz besondere Geschichte. Und das sehen wir im Alten Testament immer wieder, dass nicht von vornherein Gott Leute abschreibt, nur weil sie jetzt zum falschen Volk gehören oder das falsche Geschlecht haben oder was auch immer. Was bei Naaman noch besonders war, er hat Lepra gehabt. Ich habe jetzt kein Bild eines Leprakranken mitgenommen. Der Tobi findet, ich predige so unappetitlich die letzten Monate. Jetzt, für all die, die es nicht genau wissen, Lepra ist eine Krankheit, die meistens mit einem Ausschlag auf der Haut beginnt und die dazu führt, dass die Haut taub wird. Du spürst nichts mehr. Und dann passiert es natürlich, dass du dich verletzt und du merkst nicht, dass du verletzt bist und dann kommen die Bakterien auch noch direkt rein und es kommt zu Missbildungen der Knochen und alles weitere. Es ist eine Krankheit, die ganz langsam geht, es ist ja keine schnelle Krankheit, aber mit der Zeit einfach dazu führt, dass man anders aussieht wie vor der Krankheit. Das ist genau genug für den Tobi. Lepra gibt es immer noch, heutzutage in den meisten Entwicklungsländern, aber durch Antibiotika kann man die Bakterien gut bekämpfen, es ist kein Todesurteil mehr, wenn man heute Lepra hat, man kann es heilen. Früher hat es Antibiotika noch nicht gegeben, damals war es, du bist einfach krank gewesen für den Rest deines Lebens und es war auch ansteckend. Das heißt, in Israel sind die Leute immer in Quarantäne geschickt worden, die waren gesondert, die haben eigene Lager gehabt, wo nur die Leprakranken waren, du warst isoliert von deiner bisherigen Familie. Und jetzt hat dieser Naaman Lepra gekriegt. Also dieser wichtige Mann in Syrien hat Lepra gekriegt. Und das eigentliche Problem, wenn man den Bibeltext dann anschaut, ist, dass er aber nicht nur Lepra auf der Haut gehabt hat, äußerlich Lepra, sondern er hat auch Lepra im Herzen gehabt. Und so ist der Titel meiner Predigt heute: Achtung, Lepra kann auch dein Herz befallen. Und wir schauen jetzt gleich einmal in den Bibeltext rein, warum ich das nenne: Achtung, Lepra kann auch dein Herz befallen. Das ist 2. Könige, Kapitel 5, für all die, die die Bibel mit haben und darin lesen. 2. Könige 5, Abvers 1. Der Heerführer Naaman war hoch angesehen bei seinem Herrn, dem König von Aram, denn durch ihn hatte der Herr Aram Erfolg geschenkt. Doch Naaman war zwar ein großer Krieger, aber er litt an Aussatz. Nun war eine Schar Aramäer in Israel eingefallen. Sie hatten ein junges Mädchen gefangen genommen, das dann als Dienerin zu Naamans Frau kam. Eines Tages äußerte das Mädchen seiner Herrin gegenüber: Ich wünschte, mein Herr würde zu dem Propheten in Samaria gehen. Er könnte ihn von seinem Aussatz heilen. In Syrien war es anscheinend nicht wie in Israel Brauch, dass die Leprakranken, Aussatzbefallenen, vielleicht ist da das Wort lieber, Aussatz wie Lepra, getrennt leben haben müssen. Also Naaman war anscheinend noch immer in seiner Position. Und das, was ich halt spannend finde da ist, da gibt es ein junges Mädchen, eine Sklavin. Die war Israelitin. Damals war kein Krieg zwischen Syrien und Israel, aber die Syrer haben anscheinend Raubzüge nach Israel unternommen und da viele wertvolle Dinge und auch Menschen anscheinend mitgenommen. Da ist so ein junges Mädchen als Sklavin gefangen genommen worden und ist zu Naaman ins Haus gekommen. Und das, was mich eigentlich total bewegt hat, das Logischste wäre doch gewesen, dass sie versucht, Rache irgendwie zu nehmen. Oder dass sie zumindest schadenfroh wäre, dass der Syrer, ihr Besitzer, Lepra kriegt. Aber dieses junge Mädchen, von dem wir nichts wissen eigentlich, sie hat vergeben. Obwohl ihr so was Schlimmes passiert worden ist, sie ist von ihren Eltern getrennt gewesen, sie hat keine Hoffnung auf Zurückkommen, sie hat keine Hoffnung gehabt, Familie zu gründen und Sonstiges. Leben lang als Sklavin arbeiten und sie hat diesen Menschen vergeben und hat auch noch gesagt, ich wünschte, er könnte geheilt werden. Vielleicht waren auch Naaman und seine Frau nette Herren, nehme ich an, weil sonst wäre es vielleicht nicht ganz so gewesen. Aber trotzdem denke ich mal, das ist so ein riesiges Vorbild für uns, dass wir auch bereit sind zu vergeben, wenn uns was passiert. Wenn wir Groll in uns haben, dann vergiftet es unser eigenes Leben. Dann ist es ein Nährboden, dass Lepra ins Herz kommt. Aber dieses Mädchen, sie hat vergeben und hat so auch frei von Groll leben können. Und sie spricht dann von dem Propheten in Samaria und meint damit Elisa. Elisa war der Nachfolger vom Propheten Elia. Und sowohl Elia als auch Elisa haben außergewöhnliche Wunder getan. Und das hat diese Sklavin gewusst und hat deswegen zu ihrer Herrin gesagt: Ich wünschte, Naaman könnte zu ihm gehen. Und etwas, was mir auch noch so bewusst worden ist, ist, also dieses Mädchen hatte eigentlich allen Grund zu denken, ich bin zu unbedeutend. Sie war nur eine Frau, in der Gesellschaft hat es wirklich geheißen, nur eine Frau. Bei uns ist es heutzutage besser, aber ich glaube, dass trotzdem viele Frauen vielleicht denken, als Frau muss man brav und leise und ruhig sein. Sie war nur eine Frau, sie war nur jung und sie hat überhaupt keinen Einfluss gehabt, sie war nur eine Sklavin. Und trotzdem hat Gott dieses junge Mädchen gebraucht, um das Leben einer Familie total zu verändern. Und egal wie jung oder unbedeutend oder sonstiges du dir vielleicht vorkommst, Gott will dich gebrauchen, um Leben zu verändern, für immer. Und das möchte ich euch einfach ermutigen. Es war nichts Großes, was diese Sklavin machen hat müssen. Und trotzdem ist Leben verändert worden. Und das spreche ich euch heute zu einfach. Gott hat einen Auftrag auch für euch. Das muss nichts Großes sein. Nicht jeder von euch wird auf einer Bühne stehen, aber es kann sein, dass du eine Freundin bist, die einfach nur zuhört. Oder jemand bist, der betet. Oder vielleicht einfach nur mal sagt, hey, lest den Psalm 23, vielleicht hilft dir der weiter. Und dein Arbeitskollege fängt an, liest die Bibel und denkt sich, interessant. Also es ist, ja, egal wie unbedeutend du dir vielleicht vorkommst, Gott hat einen Plan für dich. Ich lese weiter ab Vers 4. Naaman ging und erzählte seinem Herrn, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Da befahl ihm der König von Aram, reise zu dem Propheten, Ich werde einen Brief an den König von Israel schreiben. Naaman brach auf. Er nahm 10 Talente Silber, 6000 Schekel Gold und 10 Prachtgewänder mit. In dem Brief, den er dem König von Israel gab, stand: Mit diesem Brief schicke ich dir meinen Diener Naaman. Ich möchte, dass du ihn von Aussatz heilst. Als der König von Israel das las, zerriss er seine Kleider und sagte: Dieser Mann schickt mir einen Aussätzigen, damit ich ihn heile. Bin ich Gott, dass ich töten und Leben geben kann? Seht und begreift doch, dass er nur nach einem Vorwand sucht, um Streit mit mir anzufangen. Ich habe mich gefragt, warum ist denn der zum Königspalast gegangen? Die Sklavin hat ja nie gesagt, geh zum König, dass er dich heilt. Oder sie hat gesagt, geh zum Propheten. Und ich habe halt mir dann gedacht, wahrscheinlich haben die einfach gedacht, wenn es jemand gibt, der so mächtig ist, dass er Leprakranke gesund machen kann, wird der am Königshof wohnen, oder? Wenn ich König wäre, würde ich gerne so einen Wundertäter an meiner Seite haben. Das war aber nicht so. Der König von Israel, es war der Joram, der Sohn vom Ahab, von dem haben manche wahrscheinlich schon gehört. Und es war jetzt kein König, der sich sehr nach Gott und seinen Geboten ausgerichtet hat. Und dieser Prophet, der hat nicht nur Wunder gemacht, der hat auch die Wahrheit gesagt. Und das wollte der König nicht immer hören. Dass der sagt, hey, das, was du machst, ist Sünde und das ist falsch und das. Und deswegen hat der Elisa ganz woanders gewohnt wie im Königspalast. Und etwas, was sowohl die Sklavin als auch der König gewusst haben, war, nur Gott kann heilen. Während aber die Sklavin gesagt hat, ich kann mich an Gott wenden oder ich gehe zu dem Diener Gottes, hat der König nur gesagt, ich bin hilflos. Hilfe, Hilfe, der will jetzt Krieg mit uns anfangen. Anstatt dass er in dem Moment gesagt hat, hey, geh zum Propheten, der spricht mit Gott und der wird dir dann auch Heilung von Gott zukommen lassen. Aber der König auf den Gedanken wäre, glaube ich, gar nicht kommen. Und da sieht man, Macht und Position hat überhaupt nichts zu bedeuten im Reich Gottes. Du kannst sehr mächtig und wichtig sein und trotzdem bist du ganz weit weg von Gott. Aber der Bibeltext ist ja nicht zu Ende, es geht noch weiter. Als jedoch Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte ihm eine Nachricht. Ich habe mich gefragt, wie hat denn der das so schnell erfahren? Es hat ja noch nicht Facebook und Twitter gegeben, gell? SMS, der König mit zerrissenen Gewandern, dann groß im Internet. Auf jeden Fall, es hat Brieftauben oder was auch immer, die verbale Kommunikation hat gut funktioniert, der hat das erfahren. Und der Prophet sagt dann zum König, und er schickt dem König die Nachricht, warum hast du deine Kleider zerrissen? Schick Naaman zu mir, er soll sehen, dass es einen Propheten in Israel gibt. Also zog Naaman mit seinen Pferden und Streitwagen zu Elias Haus und wartete vor der Tür. Elisa ließ ihm durch einen Diener ausrichten, geh und wasch dich 7-mal im Jordan. Dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Da ging Naaman ärgerlich fort. Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt, sagt er. Ich hatte erwartet, dass er mit seiner Hand über meine aussätzige Haut, seine Hand über meine aussätzige Haut ausstreckt, den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mich heilen würde. Sind der Abna und der Papa in Damaskus nicht viel bessere Flüsse als alle in Israel? Warum kann ich mich nicht in ihnen waschen, um geheilt zu werden? Und er drehte sich um und ging zornig fort. Endlich ist Naaman an der richtigen Adresse. Aber er wird wieder total enttäuscht. Er war wichtig. Er war wichtig. Und dieser Prophet von Israel kommt nicht einmal selbst raus, sondern schickt ihm nur einen Diener, wie wenn er irgendwer wäre. Und das vor seinem Gefolge. Er hat ja Leid mitgehabt. Er hat sich demütigen lassen müssen von diesem Propheten, der nicht einmal mit ihm persönlich geredet hat. Und all seine Leute haben es gesehen. Und ich glaube, das zeigt uns einfach auch, dass das eigentliche Problem, was Naaman gehabt hat, war, dass er Lepra im Herzen gehabt hat. Er war stolz und er hat eine Sonderbehandlung erwartet. Und Sünde in unserem Herzen hat denselben Effekt wie Lepra. Es macht nämlich unser Herz taub. Es macht unser Herz unempfindlich. Wenn Stolz da drinnen ist, Selbstgerechtigkeit, Egoismus, Geldliebe, das alles kann unser Herz taub machen für den Nächsten und für Gott. Und das beginnt vielleicht ganz langsam, wie Lepra beginnt. Und ich glaube, Elisa ist einfach nicht rausgegangen, um Naaman zu zeigen, hey, du hast viel ein größeres Problem noch wie den Ausschlag auf deiner Haut. Gott lässt sich nicht von einer Position, von deinem Job, Gott lässt sich nicht von Reichtum, Prestige, Macht beeindrucken. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Ob reich, ob arm, ob Mann, ob Frau, ob jung, ob alt, ob Sklave, ob frei. Und das war eine ganz wichtige Lektion für Naaman, zu lernen, wenn ich zu Gott kommen will, muss ich demütig kommen, damit mein Herz weich wird, damit ich ihm begegnen kann. Und das Zweite, was Naaman auch noch lernen hat müssen, ist, es ist Gott alleine, der heilt. Er hat erwartet, dass der Elisa vielleicht rauskommt und irgendwie so herumtut und dann seine Sprüche aufsagt und ein bisschen traram und tada. Und dann macht dieser Wunderheiler aus Israel ihn gesund. Und mit der Aufforderung, geh und wasch dich 7-mal im Jordan, war einfach offensichtlich, dass es nicht Elisa war, weil Elisa war gar nicht anwesend. Und wir verstehen es vielleicht nicht, warum sie Naaman so aufregt über den Jordan. Aber es kommt immer darauf an, wie viel Regen da war. Oft hat der Jordan nicht sehr viel Wasser gehabt und es war mehr nur ein dreckiges Rinnsal. Also das Wasser vom Jordan war nicht unbedingt appetitlich. Und ich meine, was sollte es bringen, mich im dreckigen Wasser zu waschen, wenn ich da einen Ausschlag habe? Der wird sich schon gewaschen haben in den letzten Jahren seines Lebens, trotz Lepra, und ist nicht sauber worden und geheilt worden. Und deswegen war ihm das so unverständlich, was bringt es jetzt im Jordan? Aber zum Glück ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Es geht weiter in Vers 13. Seine Begleiter aber redeten ihm gut zu. Herr, sprachen sie zu ihm, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht getan? Wie viel eher solltest du ihm gehorchen, wenn er dich nur auffordert, bade dich, damit du wieder gesund wirst. Also ging Naaman hinab an den Jordan und tauchte sich 7-mal unter, wie der Mann Gottes es ihm befohlen hatte. Da wurde seine Haut so gesund wie die eines kleinen Kindes und er war geheilt. Wie gut ist es, wenn man Begleiter hat, die einem gut zureden? Hätte Naaman nicht seine Männer mit sich gehabt, er wäre krank nach Hause gegangen. Aber er hatte seine Begleiter, er hatte seine Freunde, die ihm gut zugeredet haben und gesagt, probier's einmal, was kannst du schon verlieren? Und meine Frage heute an dich ist, hast du solche Begleiter in deinem Leben? Hast du Freunde, hast du vielleicht eine Kleingruppe, die dir gut zureden, wenn du dabei bist, den falschen Weg zu nehmen? Ich glaube, es ist einfach so unglaublich wichtig, dass wir in Gemeinschaft gehen und nicht alleine. Und wenn du merkst, hey, ich habe da noch ein Manko in meinem Leben, mir fehlen diese Leute, dann mach dich auf, such dir Freunde. Wir haben Kleingruppen, probier mal aus, besuch ein paar, vielleicht fühlst du dich in einer wohl. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass wir Leute sind, die gemeinsam gehen und die einander gut zureden, wenn wir das gut zureden mal brauchen. Naaman ist dann 7-mal untergetaucht und hatte dann eine Haut wie ein Babypopo, würde man bei uns sagen. Mich erinnert dieses Bild des Untertauchens im Jordan, ich weiß nicht, vielleicht manche von euch auch, an die Taufe von Jesu. Der ist ja auch im Jordan untergetaucht worden. Und ich habe mir gedacht, es gibt wirklich interessante Parallelen. Das erste ist, Lepra hat die Haut unrein gemacht. Im Gegenzug dazu steht die Sünde, die unser Herz verunreinigt. Das habe ich versucht, euch schon zu sagen. Also Lepra kann auch dein Herz befallen. Das zweite, was ähnlich ist, ist, Gott hat die Lepra von Naaman geheilt und Gott allein ist es, der rettet. Also es war nicht der Elisa, der geheilt hat, und es ist auch nicht irgendein Mensch, der Rettung bringt. Und dieses Untertauchen im Jordan, nicht der Jordan hat geheilt. Also es war Gott allein. Und auch wenn du dich taufen lässt und im Wasser untergetaucht wirst, die Taufe rettet dich nicht. Es ist der Glaube an Jesus, dass er am Kreuz gestorben ist und deine Sünden vergibt. Also nicht das Wasser hat geheilt und nicht die Taufe rettet dich. Aber wenn Naaman sich nicht untergetaucht hätte im Wasser, wäre er trotzdem nicht geheilt worden, weil er hätte nicht sein Vertrauen diesem Gott gegenüber ausgedrückt. In dem Wasser war das Symbol dessen, ich vertraue Gott für die Heilung. Und die Taufe, auch wenn sie nicht die Rettung bringt, ist aber das Symbol dafür, dass ich gerettet worden bin. Die Bibel beschreibt es und sagt, die Taufe ist die Beerdigung. Dass ich sage, mein altes Leben, das ist so alt und vergangen, ich kann es beerdigen. Ich muss es nicht noch im Keller irgendwo aufbewahren, ich beerdige es im Wasser. Es heißt, wir sind mit Christus begraben im Wasser und wieder auferstanden. Und dafür ist die Taufe das Symbol. Es ist so weit gegangen, dass im Neuen Testament es undenkbar eigentlich war, für Gläubige nicht getauft zu sein. Oder zu sagen, die Taufe ist für mich nicht dran. Also wenn ich gläubig geworden bin, habe ich das sichtbar gemacht, indem ich mich auf Taufen habe lassen. Und Naaman hat sein Vertrauen für diesen Gott von Israel sichtbar gemacht, indem er dann wirklich gegangen ist und sich 7-mal im Jordan untergetaucht hat. Die Geschichte ist jetzt fast zu Ende, zumindest der Teil, den ich euch vorlese. Daraufhin kehrte Naaman und sein ganzes Gefolge zu dem Mann Gottes zurück. Als er vor ihm stand, sagte Naaman: Ich weiß jetzt, dass es keinen Gott auf der Welt gibt, außer in Israel. Bitte nimm ein Geschenk von deinem Diener an. Doch Elisa antwortete: So wahr der Herr lebt, dem ich diene. Ich werde nichts annehmen. Und obwohl Naaman ihn sehr drängte, nahm er kein einziges Geschenk an. Da meinte Naaman: Gut, doch dann erlaube deinem Diener, 2 meiner Maultiere mit Erde zu beladen. Dein Diener wird keinem anderen Gott als dem Herrn jemals wieder Brandopfer oder andere Opfer bringen. Nur eins möge der Herr deinem Diener nachsehen: Wenn mein Herr in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten und sich dabei auf meinen Arm stützt, sodass ich mich auch im Tempel Rimmons befinde, möge der Herr deinem Diener verzeihen, wenn ich mich mit ihm verneige. Geh in Frieden, sagte Elisa. Die Geschichte geht noch weiter. Wenn ihr wissen wollt, wie es noch weitergeht, lest es selber dann mal zu Hause nach. Ein paar Dinge sind mir in diesen Versen noch aufgefallen, finde ich. Das erste ist, ich weiß nicht, ob es euch beim Zuhören aufgefallen ist, Naaman hat sich jetzt in diesem Abschnitt 5-mal als Diener bezeichnet. Er sagt immer, dein Diener, der Herr möge deinem Diener. Und das ist für mich ein Zeichen, dass auch in seinem Herzen die Lepra geheilt wurde, weil sein Stolz vorher war so aufgebost darüber, dass er keine Sonderbehandlung gekriegt hat und zurückgekommen ist als Diener, weil er bemerkt hat, Gott liebt jeden, unabhängig von seiner Position, und Gott vergibt jeden. Das ist das Erste. Das Zweite, was auffällt, ist, man kann sich Rettung oder Heilung bei Gott nicht kaufen. Er wollte dann dafür bezahlen, für das, was er gekriegt hat, und Elisa hat kein Geld angenommen. Man kann sich bei Gott nichts erkaufen mit Geld. Und das Dritte, was ich am krassesten eigentlich finde, etwas, womit die Israeliten selbst Jahrhunderte gekämpft haben, war für Naaman kein Thema. Er hat gleich gesagt, ab jetzt diene ich nur mehr einem Gott. Und in Syrien war es eigentlich normal, dass man viele Götter gehabt hat, nicht nur einen. Da wäre es doch das Normalste eigentlich gewesen, dass er sagt, okay, diesen Jahwe-Gott von Israel, den nehme ich noch dazu. Der ist auch ganz gut und ganz mächtig. Alle, überall, dann bin ich gut abgesichert. Und er macht aber das wahrscheinlich für seine Begleiter total schockierende und sagt, nur mehr dieser Jahwe-Gott aus Israel. Und die anderen, die syrischen Götter, die brauche ich nicht mehr. Und da ist eigentlich ein Arm an den Israeliten viel weiter voraus gewesen. Und ich glaube, er ist auch uns oft viel weiter voraus. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, ist einfach Gott etwas, was wir in unser Leben nur dazu nehmen, weil wir wissen, es tut uns gut? Oder lassen wir Gott wirklich Chef sein und setzen unser Vertrauen ganz auf Gott? Etwas, was Naaman aber auch gewusst hat, das ist der letzte Abschnitt, der erscheint uns vielleicht befremdlich, wo er fragt, ob er trotzdem noch mit seinem König in den Tempel gehen darf. Naaman hat gewusst, ich kann jetzt meinen Glauben niemand aufdrängen. Man kann niemand anderen sagen, du musst jetzt genauso glauben wie ich und das, was du glaubst, ist falsch. Er wird wahrscheinlich hingegangen sein und seinem König gesagt haben, greif einmal an, wie Schäme haut jetzt das? Das war der Gott von Israel. Aber wenn der König weiterhin in diesen heidnischen Tempel gehen wird und er als sein Heerführer ihn da begleiten muss, hat er um Erlaubnis gebeten, dass er seinen Dienst ausführen darf, selbst wenn er nicht mehr glaubt. Und ich glaube einfach, dass das auch etwas ist, was wir lernen können und müssen. Wir können erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Aber man kann niemanden dazu zwingen, es genau so zu sehen, wie wir es sehen. Und Elisa spricht ihm dann Frieden zu und sagt, geh in Frieden. Gott sieht dein Herz und Gott weiß auch, wenn du mal in dem Tempel sein wirst, dass du eigentlich nur ihn anbetest und keine heidnischen Götter. Wir werden in Kürze Abendmahl feiern. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann feiern wir, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Er wurde begraben und er ist auferstanden und er hat die Sünde besiegt, weil Jesus ist gestorben für unsere Sünde am Kreuz. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann feiern wir auch, dass Jesus die Lepra im Herzen besiegt hat, dass er uns ein neues Herz schenken kann. Und ich möchte einfach, dass wir auch jetzt eine Zeit nehmen, wo wir einfach mit Gott reden, beten nennen das die Christen, das kann man einfach innerlich leise machen, Selbstgespräche kennen wir das meiste, wenn man es an Gott adressiert, nennt man das dann beten. Und einfach Gott zu sagen, hey, ich merke, in meinem Herzen ist Lepra und ich wünsche mir, dass du die Lepra in meinem Herzen heilst. Wenn du merkst, du hast da irgendwie vielleicht Stolz oder Selbstgerechtigkeit oder was auch immer, es gibt so viele verschiedene Dinge, die wir in uns haben, dann sag es Gott und bitte ihn, dass er einfach die Lepra aus deinem Herzen wegnimmt. Wenn du heute hier bist und du hast es eigentlich noch nie gemacht, dann möchte ich auch dich einladen. Bete einfach und sag Gott, dass du ihn brauchst und dass du ihn brauchst als deinen Retter, der dich heilt von deiner Sünde. Wenn du sagst, ich bin mir da ein bisschen unsicher, wir haben auch immer in der Lobpreiszeit dann hinten Gebetshelfer, sie beten auch gerne mit dir, so ein erstes Gebet, um Jesus einfach in dein Herz einzuladen. Es kann jetzt aber auch sein, dass etwas anderes an diesem Bibeltext dein Herz mehr bewegt hat. Vielleicht war das die Sache mit der Vergebung, die die Sklavin gemacht hat, oder dieses, dass Gott jeden gebrauchen kann. Wenn etwas anderes ist, was der Heilige Geist einfach in dein Herz hineinwirft, dann halt es fest, nimm es mit und lass es in deinem Herzen Wurzeln schlagen. Und setz Schritte, dass du in die richtige Richtung unterwegs bist. Ich glaube, wenn wir es so machen wie Naaman und sagen, hey, meine Herzenslepra lasse ich von Gott heilen und ich lasse Gott ganz Chef sein in meinem Leben, aber wenn das ziemlich radikal ist, dann werden wir Frieden empfangen, so wie Elisa zu Naaman gesagt hat. Es werden sich höchstwahrscheinlich nicht all deine Lebensträume erfüllen. Aber das, was wir brauchen, sind nicht, dass sich all unsere Lebensträume erfüllen. Das, was wir brauchen, ist, dass wir Frieden haben. Frieden in uns, Frieden mit Gott, Frieden mit Menschen. Und das ist das, was das Evangelium dir verspricht. Das ist das, was Jesus dir verspricht. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass wir uns da gemeinsam auf den Weg machen und da uns auch Naaman zum Vorbild nehmen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist auf diese Welt und uns gezeigt hast, wie man in einer Beziehung mit Gott, dem Vater, leben kann. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um unsere Krankheiten auch zu heilen. Und ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns ganz frei zu machen von Sünde, von Lepra im Herzen. Und dass du uns ein neues Leben schenkst. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du in uns wirkst, dass wir immer dir ähnlicher werden. Dass du unsere Herzen immer mehr und mehr reinigst. Und dass dein Geist in uns wirken kann. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.